Und da möchten wir immer wieder darauf zurückkommen, zu der Quelle des Lebens, zu unserem einzigen Ziel. Und ich denke, da finden wir auch heute in Römer 8 eine ganze Menge davon, von der Quelle des Lebens. Das ist einfach ein sehr, sehr wertvolles und köstliches Kapitel und ist so inhaltsreich, da könnte man unendlich viele Predigten daraus machen. Und ich bin auch sicher heute mit dieser Predigt noch nicht fertig aus Römer Kapitel 8, wo ich zunächst mit uns die Verse 14 bis 17 noch miteinander lesen möchte. Römer Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Hier sagt der Apostel Paulus: Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen: Abba, Vater. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass auch wir mit ihm verherrlicht werden. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Zuhause angekommen. Zuhause angekommen. Vielleicht fragt ihr euch, was das mit diesem Text zu tun hat. Ich denke, wir kommen nachher noch drauf. Zuhause angekommen. Eine Frau, die fragte einmal einen Pastor: Muss ich eigentlich den Tag meiner Bekehrung wissen? Der Pastor fragte dann die Frau: Was bedeutet der Ring an meiner rechten Hand? Also es war ein verheirateter Pastor. Und dann sagte die Frau: Das bedeutet, dass sie verheiratet sind. Genau das ist es, antwortete der Pastor. Irgendwo und irgendwann stellt sich die Vertrauensfrage verbindlicher Gemeinsamkeit. Für die Eheschließung war es das gemeinsame Ja-Wort und das Eheversprechen. Und dann sagt er weiter: Genauso hat Gott am Kreuz für den Menschen die Vertrauensfrage gestellt. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Da sagt der Pastor: Diese Vertrauensfrage sucht eine verbindliche Antwort. Diese Antwort erfüllt sich nicht nur im Datum einer geschichtlichen Stunde, nein, sondern sie wird vielmehr in den Lebensbezügen ersichtlich werden. Wenn ein Kind seinen Geburtstag nicht weiß, aber es atmet und bewegt sich, so ist es auch ohne das Wissen auf den genauen Tag der Geburt höchstwahrscheinlich geboren, sagt dieser Pastor. Auf andere Weise ausgedrückt: Lass mich sehen, ob und wohin du dich bewegst und was du bezeugst, so will ich es dir sagen, ob du Kind Gottes bist oder nicht. Soweit die Aussage dieses Pastors. In ganz ähnlicher Weise drückt sich ein größerer Diener aus, jemand, der größer war als nur ein Pastor. Er war nämlich Apostel. Ein auserwählter Apostel, ein auserwähltes Werkzeug Jesu Christi, der Apostel Paulus, von dem wir hier auch den Römerbrief haben. Und in Bezug auf die Gotteskindschaft sagt der Apostel Paulus hier in Römer 8, Vers 14: Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder, beziehungsweise Söhne Gottes, so wie es Schlachter 2000 ausdrückt. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte: geleitet vom Geiste Gottes oder geleitet vom Heiligen Geist. Ich finde es interessant, wie Luther an dieser Stelle übersetzt, Luther 1912. Die habe ich zu Hause, habe mal reingeschaut. Da heißt es hier: Welche der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt. Das finde ich auch gut ausgedrückt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es ist also eine neue Triebkraft vorhanden. Eine Triebkraft, die vorher nicht da war. Nicht die fleischlichen Triebe, sondern es ist eine geistliche Triebkraft da. Es ist unter anderem auch ein Geleitetsein, das vorher nicht da war. Etwas, das mein Leben bewegt, das ich vorher nicht hatte. So ist es bei einem Kind Gottes. Ich möchte es mal mit einem Windrad vergleichen. Wie ist es bei einem Windrad? Ich denke da mal so an die großen Windkrafträder, die man jetzt so überall aus dem Boden schießen sieht, so auf den Höhen. Auch hier in Bayern, aber eigentlich in ganz Deutschland kommt es immer mehr zum Vorschein. Überall sieht man diese riesigen Windkraftanlagen. Wie ist das bei einem Windrad? Wenn ein Windrad nicht angetrieben wird durch den Wind, so kann es keinen Strom erzeugen. Dann steht das Windrad eigentlich umsonst rum. Wenn es keinen Strom erzeugen kann, dann wird es umsonst aufgestellt. Also ein Windrad braucht Wind, um angetrieben zu werden, um in Bewegung zu kommen, um Strom zu erzeugen. Und wenn es in Bewegung ist durch den Wind, dann ist es im rechten Element. Oder denken wir vielleicht auch an ein Wasserrad. Hat man heute selten. Früher war das ja oft an den Mühlen. Ein Wasserrad. Ein Wasserrad, das braucht Wasser. Um in Bewegung zu kommen, muss Wasser reinfließen, um angetrieben zu werden. So ist auch das Wasserrad nur in seinem rechten Element, wenn es durch das Wasser angetrieben wird. Dann kann auch gemahlen werden. Und jetzt, wie ist es bei einem Menschen? Ein Mensch ist auch nur in seinem rechten Element, wenn er den Geist Gottes in sich wohnen hat. Und ein Mensch hat erst die rechte Leitung und die rechte Triebfeder, wenn er tatsächlich vom Geist Gottes geleitet und angetrieben wird. Ansonsten ist der Mensch nicht in dem Element, wo Gott ihn haben will. Diese Leitung oder dieses Antreiben vom Heiligen Geist ist jedoch etwas ganz anderes als wie das Treiben in dieser Welt. Wir wissen das. Der Böse, der Satan, die Menschen auch ganz schön treiben kann. Sie sind ja wie in einer, tatsächlich wie einer Mühle drin. Wie einer Tretmühle werden sie getrieben. Von einer Veranstaltung in die andere oder von einer Sache in die andere hinein. Immer muss es weitergehen, ohne Ruhe, rastlos. Aber Gottes Geist, der führt uns auch gelegentlich wirklich in die Ruhe hinein, in das Ausruhen in Gott, in Frieden mit Gott, in eine andere Herzenshaltung, als wie sie die Welt kennt. Also die Leitung oder das Antreiben vom Heiligen Geist ist ganz anders als das Treiben dieser Welt oder der Trieb des Fleisches und der Sünde. Und wir müssen immer bedenken, der Heilige Geist, der zwingt sich uns nicht auf. Er zwingt sich dir und mir nicht auf. Der Heilige Geist ist auch kein Geist, der uns in die Versklavung führt, sondern der Heilige Geist, der leitet uns, soweit wir mit dem Herrn Jesus gehen wollen. Das tut der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der leitet uns auch in der Freiheit, in der geistlichen Freiheit des Herrn Jesus Christus. Wir haben das ja das letzte Mal in der Predigt gehabt. Du bist frei. Du bist frei, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetze der Sünde und des Todes. Der Heilige Geist, der leitet uns in der Freiheit des Herrn Jesus Christus. Und Paulus sagt hier in Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Und im Grundtext steht hier auch für Knechtschaft dieser Begriff Versklavung, ein Geist, der euch versklavt, dem ihr quasi unterliegen müsst. Durch den Heiligen Geist haben wir keinen Geist der Versklavung oder der Knechtschaft bekommen. Und dabei gilt es auch zu bedenken, dass unser Herr und Gott kein Sklaventreiber ist. Vielleicht muss man uns das immer wieder von Neuem bewusst machen. Unser Herr und Gott, er ist kein Sklaventreiber. Der steht nicht hinter dir und mir mit der Peitsche und sagt, wehe, du bringst deine Leistung nicht oder du gehorchst nicht. Dann gibt es sofort eins hinten drauf, dann gibt es Peitschenhiebe oder Strafe. Wirst du so von Gott behandelt? Ich kann es von meinem Leben nicht sagen. So handelt Gott nicht. So behandelt uns Gott nicht. Obwohl natürlich das Tun seiner Gebote und auch der Gehorsam überaus wichtig sind. Das haben wir so vorhin in Johannes 14 gelesen. Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Der Sohn und der Vater, die werden kommen, die werden Wohnung in uns machen. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir sein Gebot befolgen, wenn wir ihn lieben. Aber Gott zwingt es uns nicht auf. Er wird sich uns nicht mit Gewalt aufzwingen zum Halten seiner Gebote und zum Gehorsam, nein. Sondern er führt uns durch seinen Geist in sein Wort hinein. Und so, wie wir das auch erfahren dürfen, ist es in liebevoller Weise. Liebevoll überführt er uns auch von verkehrten Wegen und von verkehrtem Tun. Mit viel Geduld zeigt er dir und mir Dinge auf, welche verkehrt sind, welche wir lassen sollen. Durch seinen Geist führt er uns zum Glauben an den Herrn Jesus. Durch seinen Geist führt er uns in sein Wort hinein. Er führt uns in seine Erkenntnis hinein. Er führt uns in die Erkenntnis Gottes, in die Heiligkeit und Wahrheit Gottes. Und was tut der Heilige Geist? Er überführt uns, wie ich schon erwähnt habe, von verkehrten Dingen. Der Heilige Geist überführt uns von verkehrten Gewohnheiten und auch von Sünden. Der Heilige Geist, sein Verlangen ist es, uns hinzuführen zu dem Herrn Jesus, hin zu Gott. Und er führt uns hinein in ein Gott wohlgefälliges Denken und Handeln. Also der Heilige Geist, der nimmt uns liebevoll in die Erziehung Gottes hinein. Er sagt nicht, morgen muss alles anders sein. Schön, wenn es so wäre. Aber wir sehen, das ist ein langer Prozess, ein Umgestaltungsprozess. Der Heilige Geist nimmt uns liebevoll in die Erziehung Gottes hinein. Oftmals stellt er uns in uns Situationen vor Augen, worin wir von verkehrtem Denken oder von verkehrtem Tun auch einfach überführt werden, wo wir dann sehen, ach, so hast du das gemeint, Herr. Und ja, jetzt hast du mich aber wieder schön überrascht mit deiner Liebe. Also so, dass wir auch davon lernen, in der Heiligung zu wachsen. Deshalb ist es für uns wichtig, dem Herrn Jesus und somit auch dem Heiligen Geist viel Raum zu geben. Mein Paulus sagt es ja hier im Vorspann in Römer Kapitel 8, in Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also es ist letztendlich unsere Entscheidung. Wollen wir in der Sünde verharren? Wollen wir weiterhin im Fleisch leben? Sagt uns die Bibel, da bleibt Gott nichts anderes übrig, als uns absterben zu lassen. Es wird der Tod im Topf sein, geistlich. Wir haben die Wahl. Erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt, wie es Josua sagte. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir können auch, wie es die Bibel sagt, durch den Geist die Geschäfte des Leibes töten. Und so werden wir leben, sagt die Bibel. Da wird ein Segen drauf ruhen, dem Geist Raum zu geben, die Kraft des Geistes in Anspruch zu nehmen und des Wortes Gottes. Das ist wunderbare Gotteskindschaft. Also mit viel Geduld zeigt Gott uns Dinge auf, welche verkehrt sind. Und durch seinen Geist führt er uns zum Glauben an den Herrn Jesus. Das ist ein wichtiges Element vom Heiligen Geist, den Herrn Jesus zu verherrlichen. Durch seinen Geist führt er uns durch Gottes Wort in die Erkenntnis. Er führt uns in die Heiligkeit und Wahrheit Gottes hinein. Der Heilige Geist führt uns hin zu Gott. Er führt uns hinein zu einem Gott wohlgefälligen Denken und Handeln. Also er nimmt uns liebevoll in die Erziehung Gottes hinein. Und für uns ist es wichtig, wie ich es schon erwähnt habe, dem Heiligen Geist und somit auch dem Herrn Jesus viel Raum zu geben. Und wie bereits erwähnt, unser Herr und Gott, er ist kein Sklaventreiber, bei dem wir nicht wissen, woran wir sind. Denken wir da an die armen Leute aus dem Islam. Die wissen nicht, woran sie sind bei ihrem scheinbaren Gott, den sie verehren. Es ist ja gar kein Gott. Es ist nur ein Götze, ein Wüstendämon. Dort hat man es mit einem Sklaventreiber zu tun. Aber wir haben es mit keinem Sklaventreiber zu tun. Es ist bei unserem Gott nicht so, dass wir nicht wissen durften, woran wir sind. Oder bei dem wir nicht wissen, wann die nächsten Peitschenhiebe kommen oder sonst etwas. Sondern bei unserem Herrn und Gott geht es immer zuerst um eine innigliche, vertraute Beziehung. Um eine innigliche, vertraute und liebevolle Beziehung. Er, unser Herr und Gott, auf was sieht er zuerst? Er sieht auf dein und mein Herz. Wie sieht dein Bezug zu ihm aus? Er kennt dich. Er ist ein Gott, der dich und mich kennt. Und er weiß ganz genau, wie du zu ihm stehst und wie du es mit ihm meinst. Paulus sagt, denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Der Heilige Geist, der arbeitet also in einem Kind Gottes. Und der Heilige Geist möchte das neue Leben in Christus, Jesus, in dir und mir zur Auswirkung bringen. Und dies bringt eben lebensverändernde Auswirkungen mit sich, wenn es echt ist. Dann wird man vom Heiligen Geist getrieben und geleitet werden. Der Heilige Geist möchte etwas aus dir hervorbringen, was vorher nicht da war. Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Also keinen Geist der Knechtschaft, keinen Geist der Versklavung, sondern einen ganz anderen Geist. Und ich denke, das müssen wir mehr und mehr festhalten und auch wahrnehmen. Es ist ein anderer Geist. Einen Geist der Kindschaft haben wir bekommen von Gott. Einen Geist der Kindschaft bzw. Sohnschaft. Es ist etwas ganz Unterschiedliches. Bedenken wir das, halten wir uns das vor Augen. Ob ich ein fremder Knecht und ein Diener bin und diesen Herrn gar nicht so genau kenne, oder ob ich ganz zu ihm gehöre, ob ich ein Teil von ihm bin. Das ist der zweite Punkt, der Geist der Kindschaft. Und liebe Geschwister, das, was hier in Römer 8, Vers 15 steht, ist etwas fundamental Wichtiges. Ja, das ganze Kapitel, der ganze Brief ist fundamental wichtig. Aber ich möchte schon diesen Vers auch nochmal besonders unterstreichen, Römer 8, Vers 15. Dass wir keinen Geist der Knechtschaft, sondern einen Geist der Kindschaft bzw. Sohnschaft empfangen haben. Wir müssen es unbedingt verstehen und festhalten, dass wir, die wir an den Sohn Gottes, an Jesus Christus glauben und von neuem geboren sind, nicht irgendwelche außenstehenden Leute sind. Nein, wir sind nicht irgendwelche außenstehenden Leute, bei denen sich Gott vielleicht zuerst mal überlegen muss, in Anführungszeichen, ob er vielleicht uns irgendwo am Rande akzeptieren kann oder nicht. Nein, niemals. Wer sich zu dem Herrn Jesus bekehrt hat, wer an ihn glaubt und ihn als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, wer ihm seine Sünden und Verfehlungen bekannt hat, das sagt die Bibel, der hat die Sündenvergebung, der hat die Erlösung durch sein Blut. Wer die Sündenvergebung und Erlösung durch sein Blut hat, der hat auch den Heiligen Geist bekommen. Geht ihr soweit mit? Ich denke ja. Wer den Heiligen Geist bekommen hat, der ist was? Der ist ein Kind Gottes geworden. Und nun spricht der Vers 9 hier sogar vom Heiligen Geist als von dem Geist Christi. Lest mir ab und zu in dem Neuen Testament, der Geist Jesu oder der Geist Christi. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Hier auch in Römer 8, Vers 9. Also durch den Heiligen Geist ist der Geist Christi, ist der Geist Jesu, ist Jesus in dein Herz gekommen. Es ist der Geist nämlich des geliebten Sohnes, den du und ich empfangen haben. Es ist der Geist der Kindschaft. Es ist der Geist des Sohnes, der Geist der Sohnschaft. In meiner Bibel steht hier in Klammer Römer 8, Vers 15, der Annahme an Sohnes statt. Der Annahme an Sohnes statt. Frage, Was heißt das, Annahme an Sohne statt? Vielleicht kommt man auch gar nicht so ganz klar mit solchen Aussagen. Vom Grundtext her steht hier das Wort Adoption. Adoption. Was heißt Adoption? Das heißt so viel angenommen als Sohn. Angenommen, aufgenommen in die Familie, angenommen als Sohn, angenommen an Sohnes statt. Vielleicht wenn ein Sohn fehlt in der Familie, ist genauso aufgenommen wie das eigene Kind. Angenommen wie der Sohn selbst. Liebe Freunde, Geschwister, da haben wir es mit Adoptivkindern zu tun. Adoptivkinder haben sämtliche Familienrechte und sind wohl auch als rechtliche Erben eingesetzt. Wenn wir dies mit uns vergleichen, mit der Gotteskindschaft, dann können wir sogar sagen, dass wir bei Gott noch mehr sind als Adoptivkinder. Ich denke, das ist nur ganz schwach ausgedrückt, ein Adoptivkind. Denn wir sind ja aus ihm selbst, das heißt aus seinem Geist geboren. Er hat doch die Wiedergeburt in dir und in mir bewirkt. Durch was? Wiederum durch seinen Geist. Und als wir die Erlösung durch sein Blut empfangen haben, die Sündenvergebung durch sein Blut, da sind wir ein Teil von ihm geworden, als der Heilige Geist in dein und mein Herz gekommen ist. Durch seinen Geist sind wir mit ihm, mit dem lebendigen Gott direkt verbunden. Wir sind in ihm. Wir sind Glieder in seinem Leibe. Er ist das Haupt, wir die Glieder. Das sind alles diese Elemente, die uns die Bibel zeigt. Wir sind ein Teil von ihm. Wir gehören ihm an. Wir sind keine Außenstehenden mehr. Nein. Wir sind an ihm teilhaftig. Durch die Geburt des Geistes und durch den in uns wohnenden Geist gehören wir ihm an, für Zeit und Ewigkeit. Und was tut dieser Geist in dir und in mir? Wir haben schon vorhin gesagt, er möchte uns natürlich überführen von verkehrten Dingen, er möchte uns in die Heiligung hineinführen, er möchte uns in das Bild Jesu Christi hineingestalten, wenn wir nur ihm Raum geben, er möchte uns in die Heiligung hineinführen, aber er tut noch etwas ganz Besonderes. Er bewirkt nämlich in dir und mir eine ganz besondere Aussage, die wir auch hier in Vers 15 finden. Er, der Geist Gottes, bewirkt es in dir und in mir, dass wir rufen, Abba, Vater. Abba, Vater. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bringt die Gotteskindschaft zum Ausdruck, wie es die Bibel sagt, indem wir sagen, Abba, Vater. Was heißt Abba? Abba ist ein Wort, das aus dem Aramäischen übernommen worden ist. Und es gibt in ähnlicher Weise das Wort Papa wieder. Papa. Eigentlich ist es gar kein richtiges Wort, das hier hervorgeht aus diesem Abba. Man kann es vielleicht nur schlecht mit Papa ersetzen. Es ist eigentlich kein richtiges Wort, sondern nur das erste oder zumindest eines der ersten artikulierten Laute, die ein Kind von sich geben kann, wenn es zu sprechen anfängt. Ein kleines Kind, das stammelt einfach so vor sich hin und irgendwann fängt es mal an, Papa zu sagen. Oder Abba im Aramäischen. Und bedenken wir dabei, was das für eine Freude und für ein Aufsehen mit sich bringt, wenn ein Kleinkind hier auf Erden in einer Familie zum ersten Mal zu seinem irdischen Vater Papa sagt. Oder wenn es bloß mal so langsam anfängt, Papa. Da geht vielleicht der Vater dieser Familie zur Arbeit. Wenn er mit dem Zug fährt, erzählt er es vielleicht mit den Leuten, mit denen er im Zug zusammenkommt oder später in der Fabrik oder im Büro. Mein Kind hat mich jetzt als Papa erkannt und sagt auch Papa. Natürlich erfährt die Frau und Mutter etwas anderes von dem Kind, wenn es dann zu Hause ist. Denn das Kind, das sagt am gleichen Tag zu dem Arzt und zu dem Nachbarn und zu dem Onkel Bert auch Papa. Und der Mann, der weiß gar nichts davon. Naja, bei den Kleinkindern, da kann so etwas schon vorkommen. Ich denke, wenn wir zu dem himmlischen Vater Papa oder Vater sagen dürfen, dann wissen wir schon, zu wem wir das sagen. Und natürlich wollen wir auch mit Gottes Namen sehr, sehr ehrfurchtsvoll umgehen. Dennoch dürfen wir uns ganz gewiss sein, dass auch er, der himmlische Vater, Freude daran hat, wenn Menschen umkehren, wenn sie zu seinen Kindern werden und durch seinen Geist anfangen und sprechen, Abba, Vater. Ich persönlich muss eingestehen, dass ich am Anfang meines Glaubenslebens mich sehr, sehr vor Gott gefürchtet habe. Und ich hätte mir es niemals getraut, Abba, Vater zu sagen. Im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr nach meiner Bekehrung, da hatte ich keine Freiheit dazu. Ich hatte keine Freiheit, Gott als meinen Vater zu bezeichnen oder Gott als meinen Vater anzurufen. Ich hatte mich immer nur an den Herrn Jesus gewendet. Ich habe gewusst, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, als ich wende mich an den Herrn Jesus, da weiß ich, da bin ich geborgen. Ich liefere mich nicht dem Vater aus. So war mein Denken damals. Ich hatte eine Riesenfurcht und hatte immer den Herrn Jesus als Schutzschild quasi vor mich hingestellt, vor dem Vater. Auch wenn dann wieder Sünde da war, nichts wie schnell zum Herrn Jesus. Doch als ich dann an diese Stelle im Römerbrief kam und diese dann auch entsprechend von einem Bibellehrer ausgelegt bekommen hatte, da fiel mir es wie mit Schuppen von den Augen, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr uns entgegenkommt. Und zwar so sehr, dass er uns sogar seine Kinder heißt und dass er es liebt, wenn wir ihn Vater nennen. Und wenn er uns aber seine Kinder heißt, so lässt er sich auch von uns Abba, Vater nennen. Es war für mich so eine Freude und so eine Wohltuung, das zu erfahren. Hier habe ich nicht nur mit einem schrecklichen Gott zu tun, mit einem richtenden Gott, sondern mit einem Gott, der wirklich Zuwendung zeigt. Indem ich mich jetzt durch Jesus Christus geborgen wissen darf. Und ich frage uns, was ist das für eine innigliche und vertrauensvolle Beziehung zu dem lebendigen Gott, wenn wir zu ihm Abba, Vater sagen dürfen. Und liebe Geschwister, ich betrachte dies bis zum heutigen Tag für ein ganz besonderes Vorrecht, Abba, Vater sagen zu dürfen, zum Vater im Himmel kommen zu dürfen. Natürlich dürfen wir auch direkt zum Herrn Jesus beten, das ist keine Frage. Doch es ist unser Vorrecht, durch den Herrn Jesus zum Vater zu beten, zum Vater zu kommen. Wenn wir dies erkannt haben, was es wirklich bedeutet, einen Vater im Himmel zu haben, einen Vater, der sich um dich und mich sorgt, dem es nicht lästig ist, wenn wir jetzt zu ihm kommen, ach, jetzt kommt der schon wieder oder die schon wieder und was will der oder die schon wieder? Nein. Ein Vater im Himmel, der sich um dich und um mich sorgt und der uns hört, der uns anhört. Einen Vater zu haben, von dem wir wirklich geliebt sind. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Einen Vater zu haben, der nicht von der Erde ist, der auch nicht vergänglich ist, sondern einen Vater zu haben, den wir einst schauen dürfen in Ewigkeit, mit dem wir in Ewigkeit sein dürfen, in dem wir in Ewigkeit geborgen sein dürfen. Ein Vater, der dich und mich nie verlässt. Das ist gewaltig, wenn wir das verstanden haben. Wenn wir das erkannt haben, dann bin ich überzeugt, dass wir das dann auch verstanden haben, zu Hause angekommen zu sein. Frage an dich und an mich, bist du schon zu Hause angekommen? Hast du dein Herz bei dem himmlischen Vater? Wenn wir hier und bei dieser enormen Liebe und Zuneigung angekommen sind, wenn wir am Vaterhaus und am Vaterherz angekommen sind, wenn wir dahin durchgedrungen sind, dann bin ich überzeugt, dass wir mit viel weniger Beschwertheit oder noch mit viel größerer Unbeschwertheit in seinem Wort leben und in seiner Liebe bleiben. Das ist etwas Wunderbares. Und sagt er immer, zu Hause angekommen, wenn vielleicht wieder jemand entschlafen ist von den Gläubigen. Ja, jetzt ist er zu Hause, jetzt ist er bei Gott, jetzt ist er beim Herrn Jesus. Aber liebe Geschwister, wir sind heute schon zu Hause. Beim Vater, wenn wir beim Vater sind, wenn wir in seinem Herzen sind. Bist du zu Hause angekommen? Wir rufen im Heiligen Geist Abba, Vater, beziehungsweise in heiliger Ehrfurcht Papa. Papa. Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt. Der erste Punkt war geleitet vom Heiligen Geist. Der zweite Punkt, einen Geist der Kindschaft. Der dritte Punkt, durch den Geist bezeugt. Der Heilige Geist, der tut etwas Weiteres in uns. Er schenkt es, dass wir Abba Vater sagen können. Und nach Vers 16 heißt es, dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Vielleicht können diese Aussage manche von uns nicht verstehen, hier in Kapitel 8, Vers 16. Vielleicht etwas rätselhaft. Schlachter 2000 sagt, dieser Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Vielleicht ist das eher verständlich. Dieser Geist, also der Heilige Geist, gibt Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, unser Geist ist ja wieder versöhnt mit dem Geist Gottes. Es ist wieder Harmonie hergestellt. Es ist Gemeinschaft mit Gott hergestellt. Und deshalb wird sich auch etwas verändern in unserem Leben. Das heißt, dass der Heilige Geist dem Geist des Gläubigen beisteht und mit ihm harmoniert. Er bildet eine Einheit und somit das Zeugnis Gottes zum Ausdruck kommt, dass der Gläubige tatsächlich ein Kind Gottes ist. Bitte, das heißt nicht, dass es sich von heute auf morgen alles verändert. Aber man sieht, da greift etwas, da fasst jemand Fuß, da wendet sich jemand an den Herrn Jesus, da geht jemand Schritte auf dem Weg der Bibel im Glauben. Und vielleicht kann diese Person auch mehr und mehr bezeugen, ja? Ich versuche es mit dem Herrn Jesus zu gehen. Ich glaube an ihn. Natürlich gelingt mir noch nicht alles. Aber ich vertraue ihm. Und da sieht man, dass der Heilige Geist am Werk ist. Und da kommt mehr und mehr dieses Zeugnis Gottes zur Auswirkung. Vielleicht so, wie wir es anfänglich dieser Predigt an diesem Beispiel betrachtet haben. Das Kind, das atmet und es lebt, auch wenn es den Tag der Geburt nicht weiß, deswegen ist es trotzdem geboren. Und das ist sicherlich bei vielen Gotteskindern so. Es atmet und es lebt, auch wenn es vielleicht den Tag der Geburt nicht weiß. Ähnlich ist es mit dem Zeugnis durch den Heiligen Geist in der Gotteskindschaft. Der Heilige Geist wirkt in dem Gläubigen. Der Heilige Geist bringt den lebendigen Glauben an den Herrn Jesus zum Ausdruck. Und eben im Heiligen Geist rufen wir Abba, Vater. Und der Heilige Geist gibt uns mehr und mehr durch das Wort Gottes auch die Gewissheit des Heiles. Das ist natürlich auch eine Frage, inwiefern wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und inwiefern wir sagen, jawohl, das ist mit mir geschehen, was hier geschrieben steht. Und da gibt es kein Rütteln dran, auch wenn der Teufel immer dran rütteln will. Da müssen wir sagen, es steht geschrieben, Stempel drauf, Amen. Versiegelt mit Gottes Geist und Wort. Ein Neubekehrter, der wurde eines Tages gefragt, vielleicht seid ihr das auch schon mal gefragt worden, woher weißt du, dass Jesus Christus dich angenommen hat? Ich weiß nicht, was ihr jetzt antworten würdet. Woher weißt du, dass Jesus Christus dich angenommen hat? Woher weißt du, dass du Vergebung der Sünden hast? Woher weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Der Neubekehrte, der antwortete, woher weißt du es, wenn du Zucker im Kaffee hast? Ich meine, diese Antwort ist nicht gerade besonders theologisch, doch sie gab genügend Stoff zum Nachdenken. Dieser Mensch, der hatte etwas von dem süßen Geschmack der Veränderung seines Lebens erfahren. Er hat etwas davon erfahren, von der Erleichterung, von der Sündenlast und von der Freiheit in Christus und von der Liebe des himmlischen Vaters. Und liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob ihr es bezeugen könnt, aber ich denke schon, dass es jeder bezeugen kann, dass man tatsächlich auch das Heil schmecken kann. Man kann es erleben und schmecken, wie freundlich der Herr ist, wie wunderbar Gott ist und wie wunderbar es ist, in ihm zu sein. Nicht umsonst sagt auch der Psalm 34, Vers 9, schmecket und sehet, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Der Psalmist sagt weiter, wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Hast du auch schon etwas davon erfahren? Diese Freundlichkeit, dieses Schmecken, diese Wohltat. Die Bibel, die legt sogar noch eins obendrauf. Sie sagt in Vers 17 hier in Römer 8, sind wir aber Kinder, wenn wir das wissen, so darfst du auch wissen, dass du ein Erbe bist. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Es ist also keine Überlegung bei Gott vorhanden. Ah, kann ich den oder jenen vielleicht als mein Kind behalten? Oder bei dem oder bei jener muss ich mir schon noch überlegen, ob er oder sie ein Teilhaber meiner himmlischen Güter werden darf? Nein, 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 so macht es Gott nicht. Gottes Wort sagt uns ganz klar, sind wir aber Kinder, bist du Kind, dann bist du auch Erbe, nämlich Gottes Erbe und Miterbe Christi. Also wenn wir seine Kinder sind, so bist du Erbe, da gibt's nichts dran zu rütteln. Das heißt, wenn wir die Kinder Gottes sind und somit in die Sohnschaft hineingenommen sind, so hat uns Gott zugleich zu seinen Erben eingesetzt. Das wird natürlich kein Erbe sein, das man von Generation zu Generation weitergibt, so wie es hier auf Erden ist. Denn unser Gott und Herr, der lebt ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber wohl ist es vielmehr eine Teilhabe an seinem Reich, dass wir Teilhaber sind an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit. Der Apostel Paulus spricht hier in Vers 17 von zweierlei Dingen. Er spricht von Gottes Erben und Miterben Christi. Miterben Christi sein zu können, das können wir uns am ehesten vorstellen, dass wir Teilhaber am rechtmäßigen Erbe unseres Herrn Jesus Christus sein dürfen. Wir haben Teil an dem, was er wiederum vom himmlischen Vater zugeführt bekommt. Miterben Jesu Christi. Allerdings führt uns dieser Vers 17 dann noch weiter. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Und dann der zweite Teil, wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also dieses Leiden hier auf Erden verschweigt uns die Bibel auch nicht. Auf das möchten wir dann das nächste Mal noch ein bisschen mehr eingehen. Wir wollen heute festhalten, dass Gott große und wunderbare Dinge an denen tut, die sich zu ihm wenden und die ihn durch seinen Sohn lieben. Und ich möchte uns nochmals fragen, bist du hier bereits angekommen? Bist du zu Hause angekommen? So hieß das Thema der heutigen Predigt. Erstens geleitet vom Heiligen Geist, zweitens einen Geist der Kindschaft, drittens durch den Geist bezeugt. Liebe Geschwister, es lohnt sich zu verinnerlichen. Wenn ich an Gott glaube, ich habe einen liebenden Vater im Himmel, der ist da, er sieht mich und er kennt mich. Ich bin ein Kind Gottes und wenn ich Kind Gottes bin, dann bin ich auch Erbe. Und es lohnt sich, dieses zu verinnerlichen. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was das für dich und für mich bedeutet. Und es lohnt sich, darin zu leben. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir sehen wunderbare Dinge in deinem Wort. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen noch so unbegreiflich, so unreal, dass du, Herr, wirklich darauf wartest, dass wir zu dir kommen, uns in deine Hand schmiegen und sagen, Abba, Vater, wie es Kinder tun, auch hier auf Erden zu ihren irdischen Vätern. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns so sehr entgegenkommst mit deiner Liebe. Und danke, Herr, dass wir dennoch auch eine heilige Ehrfurcht vor dir haben dürfen. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns siehst, dass du uns kennst und dass du, Herr, uns hier jetzt und heute schon zu deinen himmlischen Erben eingesetzt hast. Wir möchten dir danken, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir hier jetzt und heute schon bereits in dir zu Hause sein dürfen. Wir freuen uns aber auch, Herr, wenn wir dich wirklich schauen dürfen und wenn wir die Ewigkeit antreten dürfen, wenn auch wirklich die Sünde nicht mehr gegenwärtig ist, wenn sie weg ist und wenn wir wirklich nur noch in Freuden und im Überfluss des Lebens leben dürfen. Wir möchten dir danken, Herr. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du auch mit uns gehst, auch in die kommende Woche hinein, mit allem dem, was ansteht, und dass wir einfach als deine Kinder inmitten dieser Welt vorwärts gehen dürfen und auch immer wieder dies zum Ausdruck bringen dürfen mit einem Abba, Vater. Wir preisen dich im Namen des Herrn Jesus. Amen.